Segelreporter, IMOCA Spezial. Der Podcast mit Carsten Kemling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von boat24.com, die Bootsbörse mit über 33.000 Angeboten. www.boat24.com.
So, da ist wieder der IMOCA Spezial am 24. Juni 2025, haben wir es natürlich. Zurück aus England. Der Laser Carsten, der Laser Podcasten. Hallo Carsten.
Moin, hi.
Du warst erfolgreich, wir reden da nächste Woche drüber, weil du bist ja nicht, das war kein IMOCA Laser.
Nee.
Das war ein Iklan. Iklan nennt man sie jetzt, ne?
Ilka.
Achso, ich fasse es nicht. Eklar, ich fasse es
nicht. Nee, ich hatte das kam, weil ich dachte, ich hatte an einen Eklar gedacht, aber es war
kein. Nein.
So, aber es war kein Eklar, es war ein erfolgreich.
Ein siebener Eklar.
Und die Stimme, die gerade wie ein Blitz aus heiterem Himmel hier reinschlug, das war Miku, der heute mit 35 Knoten Wind. Wie viel waren's?
Ja. Überhaupt nicht zugehört eben. Ich bin 35 Seemeilen in eine Richtung. Keine 35 Knoten Wind. Seid ihr wahnsinnig?
In einer Stunde.
Spinnaker mit 35 Knoten. Gibt's doch gar nicht. Natürlich in einer Stunde.
Carsten. Ich dachte, du hättest
schon. Genau. Ich dachte, 35 Knoten. 35 Knoten Speed.
Nein.
Geil.
Ich hatte auch verstanden.
Ich habe geglitscht, aber es war keine 35 Knoten Wind.
Und schon das gar keine 35 Knoten Speed. Ich würde sagen, das ist hier perfekte Vorbereitung auf jeden Fall für so einen Podcast, wenn du selbst auf dem Wasser da rumballerst zwischen den ganzen IMOCAs rum und zwischendurch dann auch nochmal auf die Hinterhöfe gehst. Hast du das eigentlich noch geschafft? Zwischen nach dem Zielanlauf?
Ja, ich verbringe ja meine ganzen Abende und Nächte in den Hinterhöfen. Also insofern, da kann ich ja wohl tagsüber mal ein bisschen segeln gehen im Sonnenschein. Ja,
Carsten, wenn jemand an einem Tag unter Spinnaker, mit einem Mini, mit dem Mini von Tomario, mit dem Ex-Mini, er bei Boat 24 gekauft hat. Wenn einer mit 35 Knoten Speed, bei 35 Knoten Wind, 35 Seemann segelt, sind alle Türen in den Hinterhöfen auf und alle stehen am Steg, wenn er nach Hause
kommt. Das stimmt. Der braucht gar nicht dahin, die kommen alle zu ihm.
35 Löffel mit Nudeln essen hier oder beziehungsweise Gabel mit Nudeln essen, weil ich bin ja etwas geschwächt. Stimmt. Jetzt.
Ausgehungert. Ja. Du warst auch so schnell, weil du Nachrichten mitgebracht hast, die hören wir gleich, neue Nachrichten. Leider nicht so richtig schöne aus Frankreich. Aber wir müssen ein bisschen Abbitte leisten vom letzten Mal. Vielleicht müssen wir erst wieder warm laufen, weil als deutscher Segel-Podcast über IMOCA haben wir letztes Jahr minutiös alle Teams vorgestellt.
Letztes Jahr.
Letztes Mal. Malizia nur am Rande. Das hat mir dann eingefallen beim Schnitt. Das holen wir heute mal nach, oder?
Ja.
Wir haben eigentlich alle Teams, wir haben wirklich fast alle Teams vorgestellt. Nur das Team rund um Boris Herrmann. Was hört man denn von Boris überhaupt gerade, Carsten? Im Moment ist es ein bisschen still. Ist er in der Vorbereitung oder macht er ein bisschen Urlaub?
Ja, tatsächlich glaube ich Letzteres auch. Das hatte er zumindest bei diesem Kickoff angekündigt, habe ich ja schon mal von erzählt, beim NRV, wo er das Ocean Race Europe ja quasi vorgestellt wurde. Er war ja da zugeschaltet aus Lorient und sagte, eigentlich hätte er Urlaub, aber er wird jetzt auch da ganz gerne mal ganz in Ruhe auf der Werft rumlaufen und mit seinen ganzen Leuten sprechen. Und seine Frau wusste schon, sagte, naja, ja, Urlaub, okay. Aber sie schien jetzt nicht verärgert oder so, aber sie sagten, dass sie dann durchaus später Urlaub machen wollen. Wobei ich... Urlaub ist ja nun relativ, weil der ist auch an anderen Fronten ja unterwegs. Sind doch jetzt gerade die Umweltgipfel und Malizia hat ja auch ein neues segelndes Forschungsschiff vorgestellt. Das war ja auch schon in Monaco. All das sind schon ich will sagen, Business-Aktionen, die sich um das gesamte Team ja auch rumranken. Man vergisst es ja manchmal. Also es geht da eben nicht nur um High-Speed-Segeln und um Regatten, sondern er hat diese diese Mission des Umweltbotschafters schon sehr, sehr verinnerlicht und ist ja dann auch mit Reden und so aufgetaucht. Auch bei der Taufe von diesem Schiff eben, hatten wir ja auch schon drüber berichtet. Das ist jetzt alles nicht nur mal irgendwie so ein bisschen Deckmäntelchen und ich mache auch was für die Umwelt. Und in diesem Zusammenhang ist vielleicht ein ganz gutes Thema, das ist ja auch sein, ja, in Anführungsstrichen Geheimnis, aber diese Leidenschaft für die Umwelt, die böswillige Verfolger seines Lebenslaufes oder seiner Karriere mögen manchmal meinen, das ist alles immer ein bisschen aufgesetzt, um Sponsoren zu kriegen. Tatsächlich machen das auch relativ viele in der Segelbranche. Du kriegst kaum noch irgendwie einen Sponsor, wenn du nicht irgendwie ein Umweltthema dabei hast, aber er macht das wirklich viel und intensiv und aber auch nicht nur aus Spaß, sondern das ist vielleicht die Nachricht, die ist jetzt auch schon ein bisschen älter, aber er hat eben zu seinen Sponsoren, was ja immer so ein Pool von 7 sehr hochwertigen Sponsoren waren, noch einen 7. dazu bekommen, KPMG. Da heißt das immer so schön, die haben eine strategische Partnerschaft abgeschlossen, was aber auch natürlich nicht heißt, dass es jetzt irgendwie nur aus Spaß ist, sondern es ist ja immerhin auch die viertgrößte Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsfirma der Welt sogar. Also die machen das auch nicht nur aus Spaß und andersrum ist auch ein Sponsoring für Boris nicht oder für das Malizia-Team nicht nur für einen Pappenstiel zu kaufen, sondern da muss schon richtig Geld fließen, mehrere Millionen. Und naja, und das wunderte so ein bisschen. Man mag ja auch denken, okay, die Vendée Globe war jetzt sportlich nicht so toll gelaufen für Malizia und für ihn. Da würde man eigentlich denken, man müsste jetzt vielleicht erstmal wieder ein bisschen kleinere Brötchen backen. Und ich, hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, ich sag mal, bei der vergangenen Vendée Globe davor, wissen wir alle mit den ganzen Themen, okay, das stand natürlich noch mehr im Fokus durch Corona auch, durch diesen dramatischen Verlauf, durch diese Kollision mit dem Fischerboot am Ende. Das war ja eine perfekte Geschichte. Und er ist ja danach wirklich in allen Talkshows gewesen und hoch und runter. Diese Außenwirkung hat das scheinbar diesmal ja eigentlich so gar nicht gehabt. Aber es hat jetzt nichts damit zu tun, dass die Entscheider bei so einer großen Firma wie KPMG sagen, ey, das ist jetzt, das ist ihm ja auch absteigenden Ast. Im Gegenteil, die finden das Projekt extrem wertvoll und ich glaube tatsächlich diesen Bereich Umweltschutz, den hat er noch mehr gestärkt, ist noch glaubwürdiger in diesem Rahmen und es wird ja auch tritt mit den Politikern auf, mit den Führenden in dem Rahmen und ist ja, und das heißt, da schließt sich der Kreis mit dem Geld, was dann natürlich auch dann so ein Sponsor noch, und die anderen bleiben alle dabei, hat er ja sein neues Projekt gestartet, haben wir auch schon drüber gesprochen, 3 Boote werden gebaut, Schwesterschiffe und Neubau ist schon im Gange und dann wird er hoffentlich vielleicht ein schnelleres Schiff nachher zur Verfügung haben.
Ich habe mich ja ein bisschen über KPMG gewundert. Ich dachte erst, lass es KPM sein, das ist so preußisch, was königlich preußische Porzellan oder Faktur.
Das kennt
von meiner Oma
nicht.
Immer.
KPM.
Nee, es war KPMG. Ich habe mich ein bisschen gewundert, also ich wundere mich dann so, ich finde so, das ist so unter diesem Nachhaltigkeitsgedanken sowas, passt das überhaupt nicht rein. Also, es ist jetzt auch nicht irgendwie, ich finde auch, das ist jetzt in meiner persönlichen Wahrnehmung nicht ein sonderlich sympathisches Unternehmen, den man als Sponsor für sowas nehmen sollte. Also es ist wirklich meine persönliche Meinung. Kann sich jeder ein Bild von machen. Man kann auch mal bei, wahrscheinlich gibt es bei Wikipedia auch einen Artikel drüber und wir hatten auch schon einige Skandale. Also ich mache das jetzt völlig wertfrei. Ich finde, das passt da nicht so, also ich fand es jetzt nicht passend, wenn ich immer diesen Umwelt- und Nachhaltigkeitsgedanken da so sehe. Ich finde das nicht stimmig, aber muss man jetzt gucken, was eh, ob Hapag-Lloyd und wer da alles dabei ist, ob das.
Wollte ich gerade sagen, hier Zürich-Gruppe, Kühne-Nagel, MSC, Hapag-Lloyd, ja, ja. Schütz. Das, also, ja, aber ja, hast du recht.
Also es ist halt, ja, vielleicht springt man gerne auf so ein Boot auf, weil, ich meine, er hat natürlich einen klugen Weg gemacht, haben das mit Greta zu der Zeit damals die mitzunehmen und jetzt mit dem Forschungsschiff, das ist natürlich auch alles irgendwie, ja, das ist, ich weiß nicht, ob es immer so Überzeugung ist, also mit Sicherheit ist es Überzeugung, aber es hat natürlich auch im Endeffekt auch Businessgründe, weil natürlich dieses ganze, weil ich meine, wenn du jetzt, ganz ehrlich, nicht weil ich jetzt der größte Fan von ihm bin, aber das, was Balice jetzt macht, die haben jetzt einen Elektromotor, es wurde ja groß verkauft, was ja auch super ist. Das heißt, sie können keinen Motor mehr zur Stromgewinnung nutzen. Das hat Conrad Coleman schon 2016 gemacht auf der Bondi. Mhm. Da ist er schon. Und dieses Jahr sowieso. Also der ist, da ist da nicht das Getriebe verblombt, sondern da ist komplett, der kann nicht unterwegs mal einen Dieseler machen, wie das alle machen, wurde natürlich drüber gesprochen. Aber fast alle nutzen den Motor halt auch zur Stromgewinnung.
Na, aber ehrlich gesagt, das ist auch ein bisschen unfair, der Vergleich. Ja, weil Conrad, wir wissen ja alle, haben viele, wir finden ihn sehr sympathisch, aber der ist bis jetzt nie angetreten und hat auch nie das Material, um da irgendwie dieses Rennen zu gewinnen. Und das Problem hast du
natürlich immer. Boris hatte beim ersten Mal auch, hatte der auch, also der hat ja auch ein Boot gekriegt, der ist ja nicht mit dem ältesten Schiff der Welt losgefahren, ne, mit Malizia. Seine erste Vendée hat er schon ein ganz gutes Boot gehabt.
Ja, definitiv.
Also der hatte ja bessere Chancen, gut abzuschneiden, als Conrad das jemals hatte.
Ja, ich meine nur, weißt du, wenn Conrad einen Sponsor oder überhaupt, der hat ja nur Geld zusammengesucht, der hat ja nicht, also Boris war da schon weiter vorne und wollte natürlich auch besser performen, dann kannst du dir auch nicht jetzt leisten, also am Anfang hat das ja durchaus was damit zu tun, wenn du, sag ich mal, Motor verblombt, dann musst du ja, ist das Gesamtkonzept irgendwie sportlich schwieriger, weil du hast dann Auflagen, das
gesamte. Ja, da siehst du mal, wie ernst Conrad ist schon 2016 mit der Nachhaltigkeit nahm.
Nein, ja, ich meine nur, der kann dann auch schön nein, er kann ja nachhaltig schön sein, das will ich ja nur sagen. Aber er gewinnt dann mit so einem Anspruch nicht. Wenn du jetzt sagen würdest,
guck mal, aber auch noch nicht. Der hat auch noch nicht gefunden. Nee,
aber der ist ja auch noch nicht die oberste Schublade, zumindest bei der ersten wurden die auch nicht. Im zweiten wollte er ein Siegprojekt haben, hat er nicht gehabt. Und dann, finde ich, wenn du dann, ja, dann kannst du auch sagen, ich nehme jetzt eher was mit, was das Schiff schwerer macht, oder?
Was ich nur sagen wollte, wie gesagt, wir sind ja so ein Podcast mit Meinungen und ich finde, dass, also für mich riecht Malizia immer mehr nach so einem Business-Projekt als nach einem Segelsportprojekt. Kannst du das nachvollziehen? Also,
oder? Ja, aber ehrlich gesagt, das ist die gesamte Stärke dieses Projekts. Also, ich sehe das nicht als Vorwurf, sondern ich sehe, das war es schon immer. Ich meine, das
ich sehe es auch gar nicht als Vorwurf. Reiner Eindruck, den ich habe.
Also, ich sehe es sogar als geschickt. Am Anfang war es vielleicht sogar noch schwierig. Ich meine, aber auch da, klar, über Greta haben wir ja nun gesprochen. Das war in dem Fall ein sensationeller Move im Nachhinein, also ein PR-Move. Der ihm alles das ermöglicht hat. Ich glaube, man kann es direkt verbinden. Ich weiß nicht, ob Beuys das je so gesagt hat, aber nach diesem Ding hat er, nach dem Greta PR-Coup, sagen wir mal, hat er so viele neue Follower und auch hat sein Marktwert auch quasi gesteigert, seine Bekanntheitswert, dass er sich an sein Boot damals, das war ja auch ein Gebrauchtboot, aber gar nicht so ein schlechtes, aber er konnte sich eben schon diese längeren Flügel dran bauen. Wir erinnern uns, die Sieger und der erste und dritte, die haben wir noch mit sogenannten Stummelflügeln der vorherigen Generation gewonnen. Also wusste ja nicht, dass das funktionieren würde. Da sind ja auch diese ganzen Nichtfoiler sogar gut gesegelt. Es waren sehr spezielle Windbedingungen. Aber die anderen, und er hat eben auch schon sich neuere Flügel nachrüsten lassen können, weil er die Kohle hatte. Und das hat ihm im Grunde auch da beschleunigt für ein besseres Ergebnis bei der Vonage Globe. Und im Nachhinein ist das schon immer so eine Folgegeschichte. Und inzwischen ist das ein Businessprojekt. Er hat, das muss man ihm dann vielleicht sagen, geschickt, wenn man es ihm nicht so richtig glaubt oder sagt, er hat es eben glaubwürdig vermitteln können, dass ihm dieses Race We Must Win, diese Klimageschichte eben, ja, glaubwürdig vermittelt, zumindest an die Leute, so dass sich Sponsoren an ihn dranhängen und darüber natürlich dann auch ihre Blöße, ja, vielleicht bedecken oder hoffen, das zu bedecken, dass sie natürlich alle Unternehmen müssen irgendwas mit Umwelt machen, sonst funktioniert dieses Sponsoring nicht. Und das ist das Segelsponsoring, ne? Also anders geht es nicht.
Das heißt, wenn das so weitergeht, werden wir irgendwann in 4 Jahren übernommen, also dieser Podcast,
ja,
von Forbes oder Manager Magazin oder Wirtschaftswoche. Weißt du, weil die dann über, dann ist es das Business, der Business Case. Imoca ist Business
Ach,
Case.
Ach so, meinst du das? Genau. Ja, ja.
Dann geht
ja,
das weg.
Ja. Interessant. Nein,
vielleicht ist es ja auch, ich meine, vielleicht ist es ja auch viel klüger, was er macht. Ich meine, wer nicht das, ich wie gesagt, ist überhaupt keine Bewertung, ist mein Eindruck. Ich sage gar nicht, ob ich das gut oder schlecht finde. Vielleicht ist es auch total klug, was er macht,
es
weil
ist
statt,
total.
Statt wie bisher alle auf irgendwie eine französische Marke zu setzen, die außer Franzosen und Miku niemand kennt, was da auf den Segeln steht, weißt du, so.
Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Das ist total geschickt. Und wenn man ihn jetzt gesehen hat bei der Pressekonferenz, haben ja zu dritt, haben sie, die haben ja quasi ein Team gebildet, um das nochmal ein bisschen zurückzubilden, mit Thomas Rouillon und Louis Béhar. Oh Gott, wie wird der jetzt ausgesprochen? Sag mal, Michael, Louis?
Béhar.
Béhar, meine Güte. Also der Newcomer, und die haben ja beschlossen, zu dritt jeweils genau das gleiche Boot zu bauen. Und naja, aber das ist im Endeffekt, ist das so ein Win-Ding, also wie der arme Thomas Rouillon daneben saß, der eigentlich der große Star ist, der hat gar nicht die Kohle, weil wir haben ja vorher berichtet, dem ist ja ein Sponsor abgesprungen. Naja, und Boris hält das im Grunde alles zusammen. Der kann sich da einkaufen, kann sich das Wissen von Rouillon quasi holen in dem Projekt. Und der Luis ist von Bon Populaire gesponsert. Der hängt sich da auch irgendwie mit dran. Und Thomas, der kam mir da vor wie so das arme Würstchen. Der muss jetzt quasi sein Know-how verkaufen, weil er keine Kohle hat. Und jemand wie Boris, der wirklich einen tollen Job macht, sag ich mal, jetzt sportlich, indem er seine Sponsoren da auf vielleicht das höchste Niveau von
allen Teams wirtschaftlich inzwischen tollen Job.
Wirtschaftlich, definitiv. Aber bei diesem Thema Segeln, das ist ja genau wie bei der Formel 1 oder so. Du musst Kohle in dieses Projekt stecken, um das nachher das beste Boot zu haben. Und wenn du nachher ein richtig gutes Boot hast, dann bist du auch schnell. Da kannst dich gar nicht gegen wehren. Das ist,
na gut,
sind nicht immer die besten Segler vor.
Dieses Jahr war, also bei der letzten Vendée hat es dann nicht so gut funktioniert.
Nee, er hat aber auch nicht diesen Status gehabt. Da ist ein Rouillon, der voll durchgesponsert war. Da ist auch ein Massiv. Also wir wissen ja alle, Boris ist ja dann extremeren Weg gegangen, hat dieses Boot gebaut, was eben ja eigentlich in eine extreme Lücke, das bei Starkwind im Southern Ocean funktionieren sollte. Jetzt war gar nicht so viel Southern Ocean Welle da unten. Das heißt, er hat es relativ risikoreich in diese Regatta reingegangen. Schon allein schon von seinem Projekt, wie er das aufgebaut hat, in der Designstrategie. Auch er musste das auch gehen, weil er jetzt auch sagt, ich fahre die ja nicht mit dem gleichen Boot jetzt alle in Grund und Boden, sondern das ist gar nicht so doof gewesen, in diese Ecke risikomäßig reinzugehen, designtechnisch. Aber er hatte da eben ja auch noch kein neues Boot. Wir erinnern uns, er hat das andere Schiff verkauft, sein altes, und musste also schnell ein neues bauen, wollte auch Ocean Race bauen. Während die anderen haben ja nochmal, die haben ihre alten schnellen Boote benutzt, und die haben dann erst 2 Jahre später gebaut und nachher auch die schnellsten Boote gebaut. Die waren einfach 2 Entwicklungsjahre dann weiter. Und jetzt ist er genau bei diesem Rhythmus angekommen mit den besten Teams. Also auch, man hat ja gesehen, dass auch Richomme hat ganz spät gebaut, auch Darlin hatte. Die letzten 3 Boote, die gebaut wurden, waren im Grunde die schnellsten. Und jetzt ist er genau da eingeschoren in diese Designstrategie, auch von Zeitlinien. Wir müssen ja mal in diesem 4-Jahres-Zyklus gucken. Und man kann sich inzwischen leisten, relativ spät zu bauen vor der Vendée Globe, während man früher gesagt hat, oh, ich muss ein bisschen früher bauen, damit ich dieses Boot noch, es kommt dann ins Wasser mit 60% der Performance-Option, und dann muss man da so lange dann rumbasteln, bis es dann nahe der 100 ist. Jetzt sind die im Computer schon so weit, die Boote, dass sie kommen aufs Wasser, wie auch ein Rouillon und ein Darlin, die haben ihre erste Regatta gesegelt mit dem Boot und haben sofort gewonnen, während Boris bei der Route rum, 26. geworden bei seiner ersten Regatta. Also da war noch gar, also so, das mal im Schnelldurchlauf oder im langen Durchlauf, so zum Hintergrund. Das heißt,
man hört also raus, wen du bei der nächsten Vendée nach vorne tippen wirst, Boris. Also hört es jetzt an.
Also das Ding, nee,
ich
das meine, weiß ich nicht. Wollte
sagen, da muss natürlich auch immer mal gewinnen. Also immer nur sagen.
Ja, das weiß ich eben nicht.
Ich sammle viel Geld ein und baue ein tolles Boot und dann guck dir, ich meine, und was du sagst, über das meiste Geld ist super. Alex Thompson hat die von denen nie gewonnen.
Nee, genau. Aber der hat das auch ein anderes, der hat sich nämlich nie daran, der hat nie das geschafft, was ich gerade gesprochen habe. Nämlich Boris hat sich ja quasi, er hatte ja auch vorher einen anderen Designer, VPLP. Jetzt hat er sich an die Siegerteams rangesneakt, und indem er das gleiche Boot wie Rouillon, also dessen Know-how im Grunde auch abgreift, mit Antoine Koch und drei gleiche Boote gebaut werden, also in der gleichen Form. Und die ja auch zusammenarbeiten werden. Das heißt, er wird jetzt sich dann gefallen lassen müssen, genau gegen die Typen mit den gleichen Booten zu segeln. Das heißt, da gibt's, kann man auch nicht sagen, er hat jetzt da irgendwo einen Vorteil. Ich weiß nicht, ob kann man nochmal irgendwie einbauen. Aber da gibt's dann bei den, zumindest unter den dreien, sind wie bei der Formel 1 dann die Typen, die im gleichen Team fahren. Und ja, da kommst du dann auf seglerische Performance.
Ja, weil aber, das wollte aber, ich sagen, aber, weil wenn du mit viel Geld und immer ein Kaminzimmer im Boot irgendwie immer mitsegelst, dann ist ja irgendwie ganz nett und hast irgendwie noch was über Umwelt auf dem Segel stehen. Ist ja alles ganz toll, nur wenn du da nicht Platzierungen reinholst, ist es irgendwie, weiß ich nicht, genau. Da musst du dich fragen, Ziel erreicht, ja, nein, weil da muss man sich fragen, was ist mein Ziel? Also will ich, das ist ja auch völlig legitim, also wenn ich muss ja nicht besessen sein und sagen, ich muss diese Vendée gewinnen, aber
das ist das Ziel, aber ja. Ja, aber das ist der Prozess. Ich will ja eigentlich nur sagen, wie lange das eigentlich dauert, bis du in diesen Prozess der Besten reinkommst. Und Boris gehörte da bisher nicht zu den Besten. Also sind ja die jetzt vorne liegen halt. Die haben anderen Bauzyklus auch gehabt. Und für ihn hat das vorher alles Sinn gemacht. Hätte auch sogar klappen können. Aber jetzt ist er im Grunde, hat er gesagt, ey, stopp, jetzt halte ich mich auch an die anderen, wie gesagt, Rouillon oder die führenden Teams, das Team besteht ja immer noch auch von Rouillon, während Dallin, also Massif natürlich dazugehört und Richomme, das sind die Teams, die im Grunde das Optimum vorgeben. Jemand wie jetzt zum Beispiel hier die Französin, die jetzt neu dabei ist, hilf mir nochmal, Michael.
Die Französin, die neu dabei ist? Und da soll ich dir helfen?
Sag jetzt mal eben, wie heißt
sie? Ich weiß jetzt nicht, wen du meinst.
Da ist doch nur eine. Die hat ja jetzt irgendwie ein neues Boot gebaut. Nee, jedenfalls ist sie ja jetzt frisch, kommt hier dahin. Und
Bonafous,
genau, Bonafous. Ja. Und hatte ja noch vorher kein neues Boot, also die hat will aber hat aber einen Neubau und muss jetzt natürlich mit dem Boot anfangen, während die anderen jetzt quasi erstmal die nächste Generation der Boote entwickeln. Also das ist schon sehr diffizil, das muss alles ineinander greifen und du kannst nicht einfach sagen, ich drücke jetzt auf den Knopf. Und segel dann 3 Jahre nicht und hab kein Boot und such mir dann das Beste aus. Also du musst dann erstens die Kohle haben, um diese Top-Designer zu bezahlen, die auch nur die Bauplätze haben im Rahmen, was ja alles limitiert ist. Und
aber Carsten, glaubst du denn, dass Boris mit dem Schiff von Dallin dieses Mal vorne mitgefahren wäre?
Ja, das glaube ich schon. Also das war ja im Endeffekt das Boot. Wir müssen auch immer dran denken, warum nicht? Also da
fährt weil der Bus ja schon, der Bus hat ja schon performt, muss man sagen. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt immer noch hinterhergefahren ist, ja. Also ich erinnere an diese ganzen Vorregatten, ans The Ocean Race, da ist der Bus ja schon gut performt. Und diese Sache im Atlantik hat jetzt, dass er da irgendwie unten mit, weiß nicht, 1300 Seemeilen Rückstand um Kap Horn rumdengelte, das hat er jetzt nicht nur den Grund des Bootes gehabt.
Naja, aber im Nachhinein muss man schon im Rückblick sehen, wo hat denn Dallin gewonnen? Also der war genau in dem Bereich, da wo als Boris komplett geschwächelt hat, irgendwie vor dem Äquator ja noch, wo, naja, da, das,
man kann ja, aber sagen, Metro ist dem auch weggefahren, als sie nebeneinander standen auf dem Atlantik, erinnere ich dran. Also, dann lag es vielleicht am Boot.
Doch, das habe ich jetzt.
Naja, da gibt es sogar eine eigene Folge drüber, warum Boris diese Wolke. Er hat mal gesagt, er würde die Wolke nicht erwischen, wo er erst nur über fliegende Fische gesprochen hat und dann irgendwann
aus der Wolke. Ja, richtig, genau. Das ist aber so eine Geschichte, wo, sag ich mal, genau in dem Bereich gehört sein Boot definitiv nicht zu den schnellsten. Da hat er rumgebastelt, was ging an. Aber andersrum, du hast ja andersrum gefragt, ob er mit Massiv gewonnen hat. Die ist da, also Dalin ist da auch nicht einen Top-Kurs gefahren. Der ist da rumgeeilt, war nachher am besten ist er tatsächlich, wenn wir uns erinnern, Rouillon gefahren. Der ist ja am weitesten dann Richtung Westen, hat den Bogen gemacht, war kurzzeitig, glaube ich, auf dem 25. Platz da gelistet und hat nachher den Druck auf der vor dem Äquator da irgendwie bekommen. Also da fahren dann diese Boote und das ist ja auch, Dalin ist ja auch Richomme am Ende weggefahren auf dem Atlantik, weil er einfach ein bisschen früher gefoult ist, weil er bei leichteren Bedingungen einfach einen Tick schneller war und dann musst du kein schlauer Segler oder was sein. Das ist ja, da fährt so ein Boot dann einfach oder es fährt eben nicht. Und also das sind alles.
Aber vergisst du da nicht so diese mentale Komponente, so wie halte ich das eigentlich aus, durchzuziehen und sowas? Also ja, das ist das nicht, ja klar. Ist ja nicht gehört nur dazu. Material, oder?
Nee, ohne Frage. Aber du, wie gesagt, sagt man immer, ein schnelles Boot macht einen schlauen Taktiker oder so. Und du siehst immer gut aus, wenn du schneller bist. Selbst beim Lasersegeln so oder beim, was weiß ich, beim Mini-Segeln so. Mein Miku wird mit seinem Mini, kann er auch nochmal, vielleicht macht er nochmal die Mini-Kampagne, aber er wird da wahrscheinlich, obwohl ich es ihm sehr wünschen würde, nicht gewinnen mit seinem Mini, weil der einfach eben nicht schnell genug ist, um da vorne zu performen. Vielleicht baut er sich.
Aber er wird alle zwei Wochen von Thomas Rouillon gesegnet, mein Mini.
Ja, genau.
Na, es war wirklich so. Neulich ist er wieder da gestanden, als ich mein Mini gerade mal wieder zu Wasser gelassen hatte. Und ich bin nur ganz kurz nach dem Wasserlassenen, also Bootwasser.
Nach dem Wasserlassen?
Kaffee. Nach dem Bootwasserlassen bin ich schnell einen Kaffee trinken gegangen.
Ich wollte gerade fragen,
kommt zurück und wer steht da? Wer steht da oben? Wer steht da oben und blickt mit einem weinenden Auge? Weinenden Auge runter auf sein Mini und freut sich wirklich jedes Mal immer wieder, dass er meinen Mini sieht. Und was sagt er zu mir? Sag mal, du hast ja immer noch den gleichen Max-Spiel, den ich damals schon gesegelt habe.
Ist da vielleicht noch Blut von ihm dran oder so? Oder Schweiß oder so?
Nein, ach Quatsch. Ja, das ist einfach die Qualität des Spiels, des Spielers. Ja. Ein North Sail. Jetzt habe ich auch noch ein bisschen Werbung gemacht.
Das ist unser nächster Sponsor, oder? Wollen wir mal North Sales fragen?
Das weiß ich nicht.
Stehen die alle.
Aber kann ich noch mal ganz kurz was zu Boris sagen? Weil ich bin ja jetzt nun gar nicht zu Wort gekommen, ne? Obwohl ihr alle wisst, dass ich besonders gerne über Boris Herrmann rede.
Und ich dachte, du wolltest nicht. Das war
Ja. Nee, ich wollte wirklich nur eine Sache im Zusammenhang mit Wirtschaft und so noch einbringen. Ich habe so das Gefühl, und das ist aber jetzt wirklich meine Meinung hier, wenn ich mich hier so in Frankreich in der Szene so ein bisschen umhöre hier, also hier in der Lorient-Szene, dass er hat mehr an Respekt gewonnen. Das kann man wirklich sagen, nach der letzten Vendée Globe. Und zwar, es hat überhaupt gar nichts mit sportlich oder unsportlich oder nicht richtig gut platziert gewesen oder so zu tun, sondern durch den simplen Umstand, dass er es geschafft hat, nicht nur sein Team zusammenzuhalten, beziehungsweise eben seine ganzen Sponsoren zusammenzuhalten, sondern auch noch auszubauen. Also er steht eindeutig am besten da. Da geht kein Weg dran vorbei. Der hat finanziell steht Boris Herrmann und sein Team am besten da. Und das macht schon eine Menge aus, was Respekt anbelangt in seine Richtung. Und was ich jetzt auch dazu sagen muss noch, weil du es eben von, sagen wir mal, von Sponsoren, die vielleicht nicht ganz so gut zu ihm passen könnten, gesprochen hast, Stefan. Ich gehe mal jetzt einfach davon aus, dass er einfach auch er hat wirklich schon seit langem sich damit beschäftigt, dass ich jetzt einfach meinen Weg gehen muss. Und da ist dann selbst, wenn dann ein Sponsor dabei ist, der nicht ganz so in meine, sagen wir mal, in meine Philosophie hineinpasst. Ich sag's jetzt mal ein bisschen übertrieben. Ehrlich gesagt, hier Fürstentum Monaco, Malizia, Sea Explorer, diese ganze Geschichte um das Fürstentum herum. Das ist doch auch zumindest in Frankreich immer als leicht seltsame und ambivalente Partnerschaft gesehen worden. Weil ich meine, wir dürfen nicht vergessen, wir haben in Deutschland dieses Fürstentum Monaco immer im Zusammenhang mit Geld und Glitter und Glamour und so. Hier in Frankreich ist es natürlich noch ein Politikum. Und da kommt einfach auch immer noch mal ins Spiel, dass dass über den Fürsten und über seinen Neffen Kasiragi, dass er tatsächlich ein Image aufgebaut wurde, das letztendlich gar nicht dem Image des Fürstentums Monaco entspricht. Weil dieses ganze Umweltgedöns, was da auch immer wieder besprochen wird und immer wieder gezeigt wird, auch seitens des Fürstentums, da ist doch ganz viel Greenwashing dabei, Leute. Da brauchen wir uns doch gar keine Illusion hingeben. Und das ist einfach so eine Geschichte. Auf der einen Seite wird viel, viel, viel Geld, wirklich, das stimmt auch wirklich, es wird viel Geld in Meeresforschung gepumpt von Seiten des Fürstentums. Und auf der anderen Seite, im Fürstentum selbst, wird alles dafür getan, dass das mehr oder weniger alles wieder den Bach runtergeht. Also, ich sage jetzt nur ganz kurz nur drei Sachen. Die fliegen da alle mit dem Privatjet hin. Alle sind mit dem Privathubschrauber unterwegs. Was da an Autos rumfährt, neulich haben sie stolz verkündet, dass 7% der Flotte des Fürstentums, und das ist anscheinend eine große Flotte, halt Autoflotte, ich muss das präzisieren, nur 7% der Autoflotte des Fürstentums ist mit Elektro Motoren angetrieben. Aber das ist bei denen ein ganz, ganz großes Thema. Ich verstehe nicht, wie man auf der einen Seite so eine, ehrlich gesagt, meines Erachtens nach schwache Zahl nennen kann und auf der anderen Seite von sich behaupten kann, man sei wirklich umweltspezifisch aktiv. Das Gleiche mit diesen ganzen Pötten, die da vor der Haustür vom Fürstentum parken. Also ich meine, da haben wir doch schon x-mal drüber geschrieben, brauchen wir doch gar nicht drüber reden, was da in die Luft gepumpt wird. Das ist doch absolut irre. Und dann kommt Boris Herrmann, und ich will jetzt wirklich nichts gegen Boris sagen. Das hat nichts damit zu tun, ich finde sein Engagement im umweltspezifischen Sinne wirklich prima, echt gut. Aber das dann kommt er da an. Und es ist es auch wirklich. Und er macht das auch gut. Und dann kommt er da an und wird da auf so eine PR-Schiene draufgesetzt, die meines Erachtens nach, die ist sowas von durchsichtig Greenwashing. Das ist irre. Das ist absolut irre. Ja,
vielleicht muss man sehen, zum Boris sehen wie Robin Hood, ich nehme es den Reichen, gebe es den Armen. Nein, ernsthaft. Also vielleicht muss man auch sagen, gut, ich muss...
Boah, das hast du jetzt aber schön formuliert.
Nein, ich muss alles... Wow. Wahnsinn, wow. Ne? Also,
ja, das ist toll.
Du segelst 35 Knoten, ich habe 35 Gedanken die Minute.
Mega, 35 Knoten.
Nein, aber ja, das hört sich auch wieder komisch an, aber würde ich so sagen, okay, ich brauche was, um diese Aufmerksamkeit zu kriegen, auch für mein Projekt, auch für mein Umweltprojekt und sowas. Deshalb brauche ich jemanden, der mir Geld gibt, und die meisten, die Geld geben, sind jetzt nicht gerade die das Klima schützen, so außer wie man bis vor einem halben Jahr dachte, Elon Musk vielleicht mal. Aber ich meine, es ist generell, man kann natürlich immer A und B und C sagen, weil ich meine, die ganze Wohnung ist natürlich nicht nachhaltig, ja, also was da auch an Leuten rumfliegt und auch die Tour, ich fand das ja super, dass er mit Greta irgendwie nach New York gesegelt ist. Es war natürlich auch nicht jeder, der sich nicht auf dem Planeten bewegt, ist nachhaltig. Also das ist nachhaltig.
Ja, wobei, ehrlich
gesagt, aber es kommt mir okay. gerade. Also es geht halt um Aufmerksamkeit.
Das kommt mir gerade in den Kopf, weil die Diskussion, die fand ich, da musste sich ja, glaube ich, sogar bei Lanz nachher verantworten.
Ja, es ist ja immer so.
Also das auch affig. Ja, aber diese Geschichte nach dem Motto, okay, jetzt fährt er da mit Greta rüber, aber dein Boot ist ja auch nicht aus Holz, und zur Presse. Veranstaltungen sind ja alle Journalisten dann hingeflogen gekommen. Das ist natürlich auch albern. Aber
du darfst auch nicht demonstrieren, weil das Plakat ist auch irgendwie ein Rohstoff, den du genutzt hast.
Und wir kriegen es nicht hin. Aber ich glaube, um es vielleicht zu beenden, also ich denke auch, ich finde das ja interessant, was Michael sagt, klar, mit Monaco, definitiv. Aber das ist, da kommt dann dazu, ich nehme den immer so ein bisschen raus, aber ich glaube, das ist tatsächlich, da ist es ja quasi alles entstanden, dieses Team, und das ist wirklich ja so eine Männerfreundschaft mit diesem Kasiragi, die beide da haben, und die haben ja dieses ganze Malizia-Team zusammen gegründet. Er hat ja, am Anfang ist ja auch Boris, die haben sich ja GC32 Katamaran, so ein Foiler-Katamaran, einen der ersten gekauft, wo Kasiragi dann gesteuert ist oder Boris, und naja, um da überhaupt irgendwie miteinander zu segeln. Und klar hat das Kasiragi ja am Anfang auch finanziert. Und Ja, dass die jetzt alle da aufspringen, natürlich, die großen Firmen, alle müssen irgendwie was tun. Vielleicht ist es aber auch, man kann es ja auch wieder positiv sehen, alle großen Firmen haben den Druck, sowas irgendwie machen zu müssen. Dann ist natürlich, das kommt dem Segelsport in dem Sinne zugute, weil es natürlich immer noch ein weißer Sport ist, auch sicherlich viel mehr, viel umweltfreundlicher als jetzt irgendeine Formel 1. Also das checke ich immer irgendwie gar nicht, wie das überhaupt immer noch heutzutage bestehen kann, auch sowas. Ja. Aber das muss man natürlich dann im Verhältnis sehen. Dann ist natürlich Segeln auch in diesem Bereich, im High-Performance-Segeln natürlich dann doch näher liegend, definitiv viel näher liegend an der Umweltgeschichte als jetzt alles andere, was da sich überhaupt so bewegt.
Nein, das macht ja auch total Sinn. Ich habe ja mal erzählt, ja, ich war mit Boris mal vor Ewigkeiten essen. Das war doch weit bevor, über 10 Jahre her, glaube ich. Und da hat er schon erzählt von dem Traum, dass er die Vendée fahren will. Das habe ich ja auch schon mal erzählt. Und da meinte ich so, mein Gott, du kannst gut segeln, du siehst gut aus, du bist Deutscher, es gibt doch genug deutsche Unternehmen, die dich sponsern, die dir so ein Ding da hinstellen. Und da meinte der so, nee, also erstmal hat er gesagt, ein altes Boot will ich nicht, das macht keinen Sinn. Die neuen sind alle viel schneller und dann segle ich ihn nur hinterher, kann ich einmal machen, habe keine Chance. Und da meinte der, eigentlich werde ich das nur hinkriegen, wenn ich irgendjemanden finde, der ganz viel Geld hat, der das unterstützt. Das ist so als so, das ist eigentlich das Beste, was dir passieren kann. Und das ist ja eigentlich auch genauso gelaufen. Und dadurch hat er jetzt seine Firmen gefunden, die ihn unterstützen. Ich meine, das ist ja wirklich klug. Also, wie gesagt, wenn ich das vorhin so angedeutet, ich finde das ja gar nicht doof. Aber ich verstehe jetzt nicht, dass die Sponsoren da immer wahnsinnig gut passen. Aber ich meine, ich bin ja nicht der Marketingberater und ich habe da auch gar nichts so zu sagen. Ich bin jemanden spannend, der im Podcast drüber redet. Aber eigentlich ist das genauso gelaufen, wie es gelaufen ist. Also so, oder wie es, glaube ich, in seinen Vorstellungen hätte laufen können, wenn es gut läuft. Und es läuft ja, also kohlemäßig läuft es ja gut. Ob jetzt
Sport gut läuft, wird sich zeigen. Genau, aber das ist ja erstmal die Basis bei diesem Sport und das ist schon sehr beeindruckend, finde ich, das Projekt, was dahin und das, was Michael sagt, jetzt auch aus Lorient selbst. Ich meine, er ist einfach da jetzt ein guter Arbeitgeber, ne? Und natürlich in dem Sinne musst du dann auch gucken, musst Entscheidungen treffen, okay, mit dem mache ich oder irgendwo wird es dann auch, das mache ich vielleicht nicht, das passt nicht zusammen. Aber andersrum muss man ja aber auch sagen, ich sehe das ja auch immer wieder sportlich, diese ganzen Aktivitäten, die im Anführungsstrichen jetzt hier so nebenbei macht, wo er drüber gesprochen hat, er hält seine Reden auf Konferenzen und in diesem Ganzen tritt wirklich als Botschafter auf. Das ist ja im Grunde auch schon so eine Passion. Also ich glaube, die Kunst ist, das eben glaubwürdig zu gestalten und das glaube ich ihm schon. Ich glaube, er sieht sich sogar manchmal mehr so als dieser Umweltmensch als jetzt der Profi. Manche werfen ihm das ja im Grunde auch vor, weil da könntest du wahrscheinlich viel mehr machen. Guck mal, wollte ich eigentlich immer noch gucken.
Aber Carsten, da muss ich mal einwenden.
Ja, ja.
Also das finde ich völlig, also wenn es dir wirklich in erster Linie nur um die Umwelt geht und du sagst, ich suche eine Plattform, mit der ich für die Umwelt segeln kann, dann mache ich das nicht. Also wenn es wirklich um die Umwelt geht, mache ich das alles nicht. Weil, weißt du, was ich meine?
Wieso? Nee, das weiß ich nicht.
Naja, ich meine, wenn ich dann muss ich wirklich Markus Lanz jetzt sagen, wie viel CO2 bist du eigentlich mit deinem Team als Arbeitgeber und mit den Flugkosten und Reisen und was da alles an Tross hinterherfliegt, zuständig, weißt du, wie viel verursachst du? Da muss ich eigentlich zu Hause bleiben oder muss irgendwie, keine Ahnung.
Ja, aber darum geht's ja nicht. Es geht ja jetzt darum,
weil so viel Output weltweit, dass die Leute sagen, oh, ich mag den, der segelt gut.
Nein,
ich werde jetzt das Klima schützen. So viel Output hat er dann auch nicht.
Also, das muss man sagen. Es geht ja darum, also das ist ja von der ganzen Wohn.de, darauf springen die auch auf, dass du irgendwie die Ozean, es geht ja prinzipiell um die Ozeane und dass du da irgendwie Messungen vornimmst und das irgendwie professionell weiterverarbeitest. Das ist ja der, die sagen, im Southern Ocean kommst du aus keiner Himmel hin, wir fahren da lang, wir nehmen das jetzt. Das ist ja im Grunde der rote Faden. Und da, vor dem Hintergrund geht es ja da um legendären Ozean, auch diese Forscherin, die da, weiß ich, die 85-Jährige oder 90-Jährige, die das Butter getauft hat. Das ist schon, das macht ja irgendwie alles Sinn, da auch irgendwie was zu pushen. Oder da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, da irgendwie was anzuschieben. Aber wenn du jetzt eben, normalerweise bist du eben ein Profisegler, dann machst du alles. Und da hatte ich jetzt hast du mich gerade unterbrochen und kurz, alles gut. Wenn ich jetzt einen Seb Simon sehe, der hat gerade seinen Ironman gelaufen, also ein Triathlon, ne? Also der macht seinen Körper fit. Klar, ist auch nicht, weil es unbedingt total wichtig ist, aber das ist so eine Sache, wo ich denke, okay, das hilft dir vielleicht nachher bei der sportlichen Leistung, bei der nächsten Ronde Globe. Also jetzt in der Rede zu halten, hilft dann eben nicht. Also das ist ja ambivalent. Du bist Profisportler, aber bist im Grunde, naja, hast eigentlich auch noch so einen Job nebenbei. Und das eine, ja, wird man nachher sagen, wenn man mehrere Hüte aufhat, kann sich im Grunde, sagt man auch, kann sich nicht auf das eine so gut konzentrieren, wie es vielleicht möglich wäre. Für Boris ist, habe ich das Gefühl, es ist immer so, ja, wenn das jetzt mit dem Segeln nicht so gut klappt, dann bin ich immer noch, habe ich immer noch meine andere Passion da. Und das macht er ja auch mit seiner Frau ganz toll zusammen, mit Education und so. Das ist so ein rundes Ding, aber es macht eben nicht so Messer zwischen den Zähnen. Ich will jetzt auf Teufel komm raus dieses Ding irgendwie gewinnen und tu dafür alles. Es ist eher so zufällig, vielleicht auch so ein bisschen, dass im Moment alles ganz gut zusammenpasst und die Strategie. Ja, ich glaube, wenn er das vor ein paar Jahren oder als ihr euch getroffen habt, wenn er gewusst hätte, wo er jetzt da irgendwie steht, das hat er unterschrieben, klar. Ne? Also da muss man das so sehen.
Das,
aber ja,
das glaube ich auch.
Spannende Figur. Hätte man nie gedacht, dass man in Deutschland über so jemanden so sprechen kann, weil eigentlich ist es
ja, ist ja
die
toll.
Einzige Erfolgsgeschichte, ne?
Ich finde das auch toll. Also ich will auch gar nicht so klingen wie dieser miese Peter. Aber so hinterfragen, also.
Ja, finde ich total spannend. Ja, klar. Großes
ich fand,
Thema,
weil, ja. Wenn man mal von Boris, jetzt haben wir das Team nicht vorgestellt, wir können uns ja jedes Mal, wir haben ja wahnsinnig viel Zeit zum Tore. Über Cole Brower haben wir schon gesprochen, klappt, wir hatten die auch schon, aber jetzt gehen wir mal weg davon, weil Miku hatte eine ich weiß nicht, ob sie jetzt traurig ist, aber keine schöne Nachricht aus Frankreich, ne?
Naja, ist eben jetzt vor einer Stunde oder so bekannt gegeben worden, dass Charlie Dalin also tatsächlich die ganze Saison nicht segeln wird. Und wir haben ja das letzte Mal schon drüber gesprochen, dass er krank ist, dass er sich auch bisher schon einer schwierigen Operation hat unterziehen müssen. Aber was der Grund jetzt genau ist, warum er nicht, wie zunächst vorgesehen, sagen wir mal, nach diesem kommenden Rennen, La Course des Caps, dann doch wieder das Steuer übernehmen wird. Warum er das nicht machen wird, ist jetzt ehrlich gesagt noch nicht kommuniziert worden. Also es geht in jedem Fall um gesundheitliche Probleme und es wird mit hoher Sicherheit das gleiche gesundheitliche Problem sein, das er vorher schon gehabt hat. Und also ich gehe mal davon aus, dass er sich nochmal einer Operation unterziehen muss. Aber das sind alles nur Spekulationen. Wichtig ist...
Was war denn das Problem vorher, was er vorher hatte? Weiß man das?
Ja, er hat irgendwie im Gastrobereich und im Bereich, ja,
gegen also Verdauung, Magen,
Darm, also organisches.
Ja. Aber auch da ist nie richtig klar drüber kommuniziert worden und ich will da jetzt auch nicht, wie ich schon beim letzten Mal gesagt habe,
ist ja auch gut.
Jetzt nochmal jetzt irgendwie ein neues Gerücht streuen.
Ja, aber ist ja schon komisch, wenn man, dass man so gar nichts weiß, ne? Man ist ja jetzt nicht ganz, ganz neu, aber es wurde bisher immer gesagt, genau, Verdauung. Und er hat ja schon wirklich, muss man mal sagen, er hat ja fast seine Vendée Globe Quali dadurch, in Frage gestellt. Er ist ja bei der, was war das? Transat Jacques Vabre, ne? Da sind sie ja nur mit dem Bidigori ist er ja nur über die Startlinie gefahren und dann wieder abgedreht und dann direkt ins Krankenhaus, was wohl vorher schon so geplant war. Damit haben sie im Grunde die Qualifikationskriterien überhaupt gemacht, dass sie, weil sie an dieser Regatta da teilnehmen mussten. Und dann hat er sich ja da der Behandlung unterzogen und war dann zur Vendée Globe wieder fit. Und danach ist er aber sofort wieder ins Krankenhaus. Und also schon... Ja, ich wundere mich tatsächlich auch, dass da die Franzosen auch so, dass man so wenig darüber hört. Ich glaube, da halten auch alle da scheinbar ja dann irgendwie zusammen. Ist ja jetzt ja auch nicht, also ich weiß ja nicht, ob der jetzt, keine Ahnung, also sag ich mal, wäre es ein anderer Sportler, wäre es jetzt hier einer, oder was war denn gerade bei der, was habe ich, weiß nicht, habt ihr NBA-Final gesehen mit dem Halliburton, der sich da Achillessehne gerissen hatte?
Ja, aber das finde ich jetzt zum Beispiel so, okay. Das habe ich gefragt. Ich wollte eigentlich gar nicht wissen. Also das habe ich gesagt, organisches oder, weil es ist ja, bei dem ist es eine Sportverletzung. Das gehört ja zu dem Sport dazu.
Stimmt.
Das ist bei
Ja.
Dalon nicht. Wenn er jetzt sich das Genick gebrochen
Weißt du
hätte
ja
auf dem
nicht.
Boot oder so, dann hätte ich das
Nee.
schon komisch gefunden. Wenn man, so finde ich, ist das eine private Sache und da muss man auch nicht irgendwie
Naja, nein, das will ich nicht
so.
anmerken. Ich sage, ich wundere mich nur, weil Frankreich hat der Sport ja da schon einen anderen Stellenwert und da wundere ich mich, dass dann
Ja, und dann der
dass
Sieger.
nichts durchsickert. Genau, das ist ja eine echte Promi-Figur. Ist ja eigentlich auch egal, aber
Also wenn
das
was durchsickert, Leute, ich verspreche euch, ich sage euch gleich Bescheid.
ja, nur wenn es
Aber ich habe da schon mal dran gedacht, dass vielleicht gar nicht so ganz klar ist, was er hat. Auch ihm selbst nicht.
Tja,
Weil solche
ja,
Sachen
kann
gibt es
auch
ja auch,
passieren, ja
ne?
klar.
Und dass dann, bevor man jetzt irgendwie anfängt zu spekulieren, oh Gott, ist vielleicht doch ein Krebs oder dies
Nee,
oder
Quatsch,
jenes,
Quatsch.
dann lässt man es doch lieber bleiben und sagt lieber gar nichts. Also so, ich versetze mich jetzt mal in die Situation von seinem PR-Manager. Also ja, anders kann ich es mir gar nicht vorstellen. Das ist, weil klar, jeder wird irgendwann mal anfangen zu spekulieren. Ich schreibe einen Artikel, sobald ich Bescheid weiß. Aber ich habe mich jetzt wirklich schon ein bisschen links und rechts erkundigt gehabt, auch schon nach unserem letzten Podcast, und wirklich ist nichts Besseres bei rausgekommen, außer dass er eben krank ist und sich schon einer Operation unterziehen musste und fertig.
Und der
Ich
war der eigentlich geplant, dass der in diesen Kurs, Course de Cup, Cours de Cup,
Cap de Course, nein,
Cap de
das sollte
Course.
er, das wollte er von Course de Cap. Course de
Course de
Cap
Cup,
wollte
ja.
er
Du hast
nicht
Cap de Course
segeln. Course
gesagt.
de Cap wollte er nicht
Okay,
segeln.
ja, aber
Definitiv
nur,
nicht.
weil er nach der Vonnegut Globe diese Operation hatte, ne? Das ging schon
Richtig,
darum,
genau.
genau,
Ja.
da wollte er
Aber
sich
jetzt diese
erholen.
neue Kasten, diese neue Mitteilung, die jetzt eben rauskam,
Ja.
ist ja, dass er das ganze Jahr nicht mehr segeln wird. Die gesamte
Genau,
Saison
genau.
wird er nicht mehr segeln.
Das ist schon irre,
Und das ist ja
ja.
der Punkt. Und das ist ja genau der Punkt, jetzt, was in Anführungszeichen eine kleine Neuigkeit ist und keine besonders erfreuliche. Aber letztendlich Sam Goodchild und Berea, die beiden, die werden jetzt das Ruder übernehmen. Und die haben ja auch schon vollmundig bekundet, dass sie im Prinzip im Dauerkontakt mit ihm sein werden, mit Charlie Dalin, um wirklich die Fahne von Massiv so hoch zu halten, wie man das eben von dem Team gewohnt ist, beziehungsweise eben von Charlie Dalin eben auch gewohnt ist. Und die beiden machen jetzt weiter. Also die beiden werden auch das Team sein für die Transat-Jacques-Vabre im Herbst. Und ja, ich gehe mal davon aus, dass das ein ganz gutes Team wird, unterm Strich. Dann denke ich jetzt
Ja,
mal.
ich meine, und für die, das muss man jetzt mal sagen, wie sagt man immer, was das einen Schaden ist, des anderen Glückes oder irgendwie so ähnlich, aber
Nö, auch bei
das.
Krankheiten sagt man es eigentlich eher gesagt nicht, Carsten.
Na, weil,
Würde ich
okay,
d'accord
wenn du
mitgehen.
meinst. Na, im Ende, die Entwicklung für die beiden, sagen wir es mal so, ist ja da definitiv so, die haben kein Schiff. Also jetzt beide, die du gerade genannt hast, Sam Goodchild, die haben noch kein neues Boot. Die bauen Boote, die werden mit Favoriten nachher möglicherweise, zumindest Sam Goodchild sein können. Und die hätten jetzt diese Zeit zwischen, bis ihr neues Boot fertig ist, füllen müssen. Und die haben jetzt ein perfektes Boot dann natürlich zur Verfügung. Also für deren Karriere dann wieder ist es, also so dramatisch das ist, ist das für die schließlich der Kreis. Ne? Also das finde ich manchmal, wie das Schicksal so spielt, ist schon sehr. Ja, kann dann dramatisch sein. Die werden sich jetzt nicht darüber freuen, aber für die ist natürlich fällt es perfekt rein.
Wann geht
Also
dieser
wer da wirklich einen
Kurs?
Schritt nach vorne macht, entschuldige, wer da wirklich einen Schritt nach vorne macht, ist der Louis Bérard. Also das ist unstrittig, ne? Der ist 31 Jahre jung, der Typ,
Ja.
und ist da reingekommen. Also natürlich hat er hervorragend vorher auf dem Figaro gesegelt, es
Ja,
geht
klar.
kein Weg dran vorbei, aber jetzt so diese Entwicklung, die geht natürlich, die bringt ihn natürlich echt nach vorne. Vor allem, weil er jetzt auch, sagen wir mal, ja, er kann jetzt in Kürze kann er Ergebnisse vorweisen, ne? Die ihn dann
Ja.
eben für eine eigene Karriere, was heißt eigene, aber für seine weitere Karriere sehr, sehr ja, sehr, sehr wichtig und spannend sein Total. Können. Ne,
ja, im Schnelldurchlauf einfach, ne? Weil wo wir eben drüber schon sprachen von Boris, wie lange sowas dauert mit diesem Zyklus, bis du, guck mal, hast erst gar kein Boot, dann musst du für den wieder 4 Jahre warten, bis du ein neues Boot. Also das, wo wir eben lange drüber gesprochen haben, überspringt er einfach ganz, ja, ich glaube 2 Zyklen kann man fast sagen, weil der kriegt ja erst ein Boot, ich glaube von den 3 Booten, die alle Schwesterschiffe sind, erst glaube ich 27, kann jetzt aber natürlich an dem Wissen von Rouillon saugen, hat Bon Populaire als großen Sponsor da drin, der ihn da pusht, kann jetzt in das komplette Projekt von Massiv, vom Siegerteam rein riechen und Sam Gutschalt, an dem kann er, hängt er sich jetzt quasi auch noch dran und natürlich auch an Boris, wo er ja das Tore mitsegelt halt. Ne? Also das finde ich schon, ja, also das scheint da, ja, was heißt scheint, der ist der kommende Mann da und das kann sich jetzt schon entwickeln. Also da, ja, kommen auch wieder wahrscheinlich andere Zeiten. Ne?
Dieses Cup Race, Miku, das startet jetzt wann? In Kürze, ne?
Sonntag.
Sonntag
startet Course de Cup. Die sind da jetzt schon alle hin, beziehungsweise heute war der erste Tag, wo dann offiziell, ich glaube offiziell wurde heute die Kneipe eröffnet.
Wo denn noch?
Die reden immer davon, in Boulogne-sur-Mer.
Wo ist denn
Boulogne-sur-Mer, das ist oben am Kanal, am Ärmelkanal. Und das ist eigentlich ein Regattahafen, der früher sehr, sehr oft genutzt wurde. Das sieht man auch so ein bisschen in dem Teaser, den die auf ihrer Webseite für dieses Rennen gemacht haben. Da sind ein paar Regatten so aus den 80er und 90er Jahren gestartet, die ziemlich bekannt wurden letztendlich. Und ja, aber das wird ein cooles Rennen, Leute. Also wirklich,
die segeln cool, einmal,
dass da noch bisher noch keiner von geredet hat.
Nee, wir haben halt die Teams vorgestellt, zum Warmlaufen. Die segeln einmal um die britische Insel rum.
Richtig.
Da frage ich mich, wie sieht das eigentlich der Brite, wenn ein französischer Regatta einmal um ihre Insel rumfahren? Das habe ich mich gefragt. Mögen die das? Aber cooles Feld, muss man sagen, die da unterwegs sind. Also wirklich hochklassig besetzt, ne? Die ganze Nummer.
Ja, klar. Und sind ja auch 3 Briten dabei. Nee, 3 britische Skipper und noch einer bei Lover ist ja auch Alan Roberts.
Stimmt, Davis, Gutschalt und Harris ist ja auch Brite.
Genau.
Nee, das ist spannend, das ist ein tolles Rennen und da sind sie auch hier ziemlich hieberig drauf so irgendwie. Ist halt was ganz Neues, ne, und das kommt immer ganz gut an so in der Imoca Klasse, wenn die oberen aus der Klasse sowas Neues dann wieder organisieren beziehungsweise mit anstoßen, ne, weil das ist ja nicht nur von Imoca organisiert, sondern aber angestoßen wird es von der Imoca Klasse so ein Rennen und das ist ganz schön aufwendig. Also gerade so Typen wie der Loon Van und so, ne, die sind auf solche Rennen scharf, ne, weil da musst du die Navigation, das muss sitzen. Das muss sowas von sitzen, weil die segeln ja da in Gebieten rum, da haben ja andere, machen sich ja nur, wenn sie nur dran denken, schon ein bisschen in die Hose, ne? Also das ist schon kernig da oben, ne? Also gerade was die Strömungen anbelangt, Tiden und so weiter und so fort und halt eben auch was da so an Tiefs von oben, von links oben runterkommen kann.
Interessant fand ich, das war mir gar nicht klar, dass, also Malizia, Boris segelt ja nicht mit, meist ist Will Harris der Skipper, dann segelt Cole Brower mit und die Francesca Klapcic heißt sie. Mhm. Und wer jetzt denkt, ach, Justine Betro ist doch auch im Team Malizia jetzt. Nee, die ist Skipperin bei ihrem Teamwork, ne? Team SNEF. Mhm. Die segelt ein ganz anderes Boot mit. Ich dachte, die wäre jetzt irgendwie, die ist nur für die Ocean Race Europe, geht die an Bord von Malizia.
Genau, ist da wirklich für eingekauft worden. Ne? Das machen die ja auch nicht umsonst. Ne? Also ich meine, Boris, die werden das Ocean Race Europe, das ist ja in Etappen eingeteilt und dann kannst du für jede Etappe ein anderes Team bestellen. Es müssen immer 4 Leute sein. Und muss eine Frau dabei sein und da gehört natürlich Justine zu den Besten oder ist die Beste nach der Vonnie Globe und ich denke mal, da hat sie einfach die Werte und die wird da, ich weiß jetzt nicht, was sie dafür bekommt, aber da wird sie, das wird sie nicht umsonst machen, das ist einfach, ist da eingekauft halt und jetzt aber für das Kurs de Caps, da hat, segelt sie eben noch ihr altes Schiff. Also man muss dazu immer wissen, die meisten Vendée Globe-Projekte früher endeten sie wirklich immer nach 4 Jahren nach der Vendée Globe. Und dann ist das natürlich, fällt's da in so ein komplettes Loch rein, fährst eine Vendée Globe, 4 Jahre sind zu Ende, ist wie nach den Olympischen Spielen auch und bist plötzlich arbeitslos, hast kein Geld mehr. Deshalb sind die meisten Sponsoren oder die Teams auch so aufgestellt, dass ihr Sponsorvertrag eben noch ein Jahr weiter dauert, also ein Jahr länger. Das so deshalb auch kommt das zustande von Thomas Rouillon, der segelt noch sein altes Boot, auch als Skipper, das letzte Mal als Skipper, aber der Italiener, Ambrogio Beccaria, der das Schiff ja schon gekauft hat, der segelt mit und danach dann wird er dann auch Skipper und dann wechseln die einfach nur die Rollen, aber wird das Schiff auch anders gebrandet. Aber das hängt damit zusammen eben, dass Rouillon noch bezahlt wird, also der hat noch seinen Sponsor für dieses Jahr und danach hat er ja erstmal keinen, aber der Neubau ist ja schon im Gange. Insofern, das Gleiche gilt eben für Justine. Und ich weiß gar nicht, ob es schon bekannt ist, wer ihr Schiff kauft. Das ist ja die alte Charal, ist ja doch eigentlich ein Schiff der vorherigen Generation. So kommen so verschiedene Konstellationen halt zusammen. Ne? Und eben auch, dass Boris macht eben Urlaub da eher, lässt das Rennen aus, hat aber... Malizia ist das einzige Team, wenn ich das so durchgehe, das wirklich 2 Frauen an Bord hat, obwohl man nur eine Frau mitnehmen müsste, laut Regeln. Gar nicht. Sam Davies auch, weil das ist der andere Ding, Violette Orange, Violett, ich sage immer Violett. Guck mal, die haben sogar 3. Vittoria, Reaper, Demiana, sagt mir gar nichts. 3 Frauen segeln auf dem Schiff mit und mega spannend.
Was auch ganz witzig ist, es sind auch so ein paar, die sich jetzt aus der Miniszene, was heißt ein paar, also mir, ich habe jetzt gerade mal einen im Auge, aus der Miniszene sich jetzt so ein bisschen profilieren wollen. Man hat jetzt nicht gerade das schnellste Boot, wo er im Team mit dabei ist, nämlich er ist bei Veöries. Bei unserem Ungarn dabei, bei New Europe. Und ich meine, ich spreche jetzt von Felix Oberle. Der hat ja 2023 hat er einen wirklich hervorragenden 4. Platz in der Serienwertung bei der Mini Transat gesegelt. Und dieses Jahr macht er auf einem richtig geilen Prototypen mit und will das Ding eigentlich wuppen dieses Jahr. Und der schmeckt schon mal rein in die Szene.
Wo kommt der her? Oder weißt du das?
Naja, ich meine, also Felix Oberle, er ist meines Erachtens Deutscher, ne? Er ist als Deutscher auch hier aufgeführt und
Ja, hat aber so ein, wie heißt das, Akzent, das musst du sagen, welcher das ist, über seinem E von Felix, ne?
Felix? Nein. Also,
wird da so aufgeführt, okay.
Genau, ja, aber das ist von denen irgendwie damit reingefriemelt.
Ich habe jetzt nur sein Mini-Bild gesehen, das steht da für die Schweiz. Naja, wie auch immer, neue Namen dabei. Andreas Baden hatten wir ja auch schon im Podcast, der segelt wieder mit Fabrice Amedeo mit. Aber da muss man zu sagen, also genau die beiden Boote, also Amedeo und eben auch der Ungar, das sind die beiden einzigen Nicht-Foiler und die sind eigentlich bei dem echt starken Feld da. Also zumindest auf dem Papier diesmal wirklich chancenlos. Muss man sehen, wie es kommt, ne?
Ja, ich muss jetzt nochmal dazwischen funken, ganz kurz. Felix Oberle, der ist Schweizer.
Sorry. Ist doch Schweizer, ja. Also hier steht er mit schwarzer,
ich hab's gerade deutscher,
deutscher Flagge.
Ja, Aarau, genau. Ich habe das auch gerade nochmal nachgeguckt. Aber ich habe mich jetzt ein bisschen irritieren lassen, weil auf der Liste, auf der Teilnehmerliste, ist eine Deutschlandflagge hinten dran. Deutsche Flagge.
Genau, das habe ich mich heute auch gefragt. Also wie ist denn das, Felix? Aber der Franzose scheint es dann nicht so.
Genau.
Nicht so ernst zu nehmen mit, auch mit der Schreibweise von Felix, mit dem
Akzent. Alles, was deutsch ist, was deutsch spricht, ist deutsch. Fertig.
Also Deutsch-Schweizer könnte er ja sein.
Genau.
Ja. Ja, aber nochmal spannend hier, bei, ich kriege auch das Meldefeld da nochmal zu. Also da habe ich auch schon drüber geschrieben, über BU finde ich ja auch spannend. Da weiß man auch nicht so richtig, macht der nochmal mit seiner Charal, bleibt Sponsor dabei. Hier der Fleischfabrikant baut er eben nochmal neu, da hat er sich noch gar nicht so richtig zu geäußert, will aber gerne wohl. Und der nimmt nun, während die anderen tatsächlich da wirklich Schwergewichte auch eingekauft haben, hat er so eine ganz junge Französin mit an Bord, Lou Bertomieu, da habe ich schon viel letztens drüber, wieso kommt der dazu? Und ich glaube, die ist 22, 23, ist eine, die war bei den Olympischen Spielen im Nacra, in Marseille, da
hat Fünfte. Ist sie gewesen.
Ja, genau.
Übrigens 24 Jahre jung.
24, genau. Und ich habe es irgendwo letztens gelesen, also wie kommen die denn überhaupt zusammen? Und die müssen mal irgendwo so eine Regatta tatsächlich in so einem Katamaran zusammengesegelt haben. Und er hat sich jetzt wohl, und ja, er hat ihr dann gesagt, fahr doch mal irgendwie so ein Figaro hier mit. Und dann war er wohl, durfte sie, er hatte da noch irgendwie ein, als am Anfang so ein Boot zur Verfügung und da ist sie double-handed voll einmal gefahren. Naja, wie auch immer, die macht jetzt auch wieder eine 49er-Kampagne, also steigt ja jetzt nicht voll ein, also macht eine olympische 49er-Kampagne. Und ja, aber wer weiß, das sind so Pflänzchen. Scheinbar findet er da Gefallen dran, die so ein bisschen zu fördern, wie so ein Mentor. Vielleicht hat da jeder so seinen...
Auf jeden Fall steht sie nicht im Verdacht, so, ja, die nehme ich jetzt mit, weil die hat so gute Reichweite, Instagram. Nee, ich gucke gerade, die hat 2239 ja. Follower, also das ist jetzt wirklich durch positiv definitiv genommen. Die
ja, ja.
ist wohl aus seglerischen Gründen da. Mhm.
Ja, wobei, ich glaube nicht, dass die ihn bei dieser Regatta jetzt vorwärts bringt. Der will ja, geht ja auch nicht darum, dass jetzt unbedingt
so er wahrscheinlich eine gute eher Regatta.
Ja, genau. Und, der sondern und das ist. Oder? So, ja. Genau. Weil während man bei anderen Teams, klar, das haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, wenn du Performance bringst, dann geht es darum, wer wird da eingekauft, was ist jetzt wichtig und welche Rennen, das ist jetzt ein neues Rennen, es hat noch nicht so ein Renommee, wie jetzt zum Beispiel, man muss immer noch sagen, die Transat Jacques Vabre hieß sie früher, ne, zu zweit, wie heißt jetzt Transat Delor oder so, weil ein neuer Sponsor da ist, also diese Double-Handed über den Atlantik, das ist neben der Vendée-Globe die mit wichtigste Regatta und eben die Route Rhume, die dann einhand über den Atlantik geht, das sind so die Leuchtturmveranstaltungen. Jetzt kommen immer mehr andere Events quasi dazu und eben auch Crew-Events und das ist jetzt alles im Windschatten des sich stabilisierenden Ocean Races zu sehen, also auch das Ocean Race Europe natürlich, eben dieses Segeln mit Crew. Das ist definitiv neu, wie Michael schon sagte. Und diese Regatta, ja, wird eben auch mit vier Leuten gesegelt nach den Regeln des Ocean Race Europe. Also dieser Move hat sich stabilisiert. Ocean Race Europe ist angekommen und dafür wird eben auch schon geübt oder beziehungsweise solche Regatten finden.
Ich meine, deshalb ist ja überhaupt die Idee zu unserem Podcast entstanden, dem Mokka Spezial, weil es ist ja mittlerweile nicht mehr nur noch zwei Rennen in 4 Jahren oder sondern das ist ja ein richtiger Wanderzirkus geworden, ne? Also das ist der durch die Städte zieht. Und es ist ja eigentlich immer irgendwas. Also wenn du dir diese Veranstaltungskalender anguckst, ist es ja noch, danach ist ja noch irgendwie Phase noch was, ne? Vor dem The Ocean Race habe ich im Kopf gehabt, was ist da
Fastnet Race Fastnet haben wir noch,
genau,
ne?
Ist, ja, genau.
Und dann dieses Azimut-Ding.
Das kommt auch noch danach, genau. Also ja. Es ist ja, also es wird ja immer gesegelt mit diesen Kisten.
Ja.
Und das ist ja auch schön, also mein Gott, wenn man diese Sportart mag und gerade diese Klasse mag, das mögen wir offensichtlich und viele unserer Hörer, ist es so toll. Ich meine, aber mal Miku, wo wir die Innenhöfe schon haben, es gibt auch Nachrichten um Gurex Sudé, ne? Irgendwie, der verlässt den Zirkus oder wie habe ich das verstanden?
Girek Sudé, ja, der verlässt den Zirkus. Und zwar der Girek Sudé, der hat tatsächlich auch so ein, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, aber der kann nicht lange bei einer Sache bleiben. Und
der ist völlig irre.
Alle wissen ja, wo der herkommt. Ne? Ihr wisst ja,
der Huhnsegler.
Erstmal richtig ums mit dem Huhn. Erstmal über den Atlantik und dann hoch ins Polarmeer und sich dann da einen ganzen Winter hat einfrieren lassen und mit dem Huhn immer alles und das Huhn spazieren geführt hat mit der Knarre in der Hand, weil die Eisbären hinter den nächsten Graulern lauerten und das Huhn sich schnappen wollten. Und von dem Typen gibt's Geschichten, das ist absolut irre. Und wir bei Segelreporter können wirklich sagen, wir sind die allerersten in deutscher Sprache gewesen, die drüber geschrieben haben. Und dank unseres Informanten André Meyer, wirklich, also der hat uns das zum ersten Mal geschickt und ich werde nie vergessen, wie ich auf dieses Video geguckt habe und der Typ sitzt da und hat dieses Huhn auf der Pinne sitzen und das Huhn scheißt ihm auf die Pinne. Und es war so cool irgendwie. Und er hat es ja durchgezogen. Er ist um die Welt gesegelt damit. Er hat das wirklich absolut hingekriegt, ist wieder zurückgekommen, ist kaum ein paar Monate hier gewesen und ist dann zweimal über den Atlantik gerudert.
Ja, das ist völlig irre.
Also erstmal alles reinpfeifen, ja, das ist alles so irre. Kommt zurück und hat fertig gerudert, ist, du denkst, okay, der ist jetzt erstmal bedient. Nö, dann startet er eine Imoka-Kampagne und alle denken sich, kann das denn sein? Und tatsächlich, er schafft es, er nimmt an das erste Rennen, wo er, glaube ich, gleich teilgenommen hat, das war diese Antarktik, ne? Das Rennen ist ja auf der Hälfte Höhe Island abgebrochen worden wegen irgendwelcher Stürme und weiß nicht was.
Stimmt.
Da ist er ja, glaube ich, Sechster geworden.
Ja.
Natürlich mit jeder Menge Glück, wissen wir ja alle. Aber trotzdem,
ja, aber
das war halt auch so eine Initialzündung auch, ne? Genau. Und dann ist der los, ne? Und dann hat der hat richtig Gas gegeben und der ist ja auf einem uralten Boot unterwegs gewesen. Jetzt weiß ich wieder nicht mehr, wie viel da geworden ist.
Mist. Ja, aber der war viel besser. Genau, als alle gedacht haben. Ich habe auch gesagt, oh Gott, jetzt, was heißt, oh Gott, ist ja cool. Früher war das immer, oh, sind die Abenteurer, wir erinnern uns an Settler-Check und so, die einfach nur rumfahren und. Aber der ist einfach auch sportlich noch gut dabei. Und ich erinnere mich noch, ich weiß, wirst du dich auch erinnern, wir waren doch in Lorient beim Start und wo dann die einzelnen Skipper dann diesen langen Steg runtergingen. Und ich habe den ja auch zum ersten Mal so live gesehen. Der vor den tausenden jubelnden Zuschauern, der ist ja erstmal da runter gerannt, diesen Sturm, wo dann dieser Pokal auch stand, dann ist er doch da oben quasi an der Tür vom so Hafen und hat er so eine Klimmzüge da gemacht. Das fand ich, das passt ja wie, und er ist dann einfach auch echt gut gesegelt und die Geschichten da auch mitten im Sturm, wenn ihr euch noch erinnert, da ist ihm doch auch irgendwas kaputt gegangen und
ich erinnere daran, dass der eine Vorstellung, die ich niemals haben, dass der ist vor Cap Horn getaucht, weil er was
in, ja,
weil er sein Segel,
ja, ja. Also, er hat sein Segel hochgeholt. Ja,
ich finde, ich habe es auch damals bei euch zum ersten Mal gelesen und dann denkst du so, naja gut, super. Also ich meine, wie lustig ist der mit so einem Huhn darüber? Der konnte ja auch nicht segeln, als er da genau gesegelt ist, genau, ne? Der konnte ja null segeln. Das ist ja praktisch. Und dann war er in der Karibik und hat da irgendwie das Boot irgendwie noch rumgearbeitet. Denke ich so, gut, dann wird jetzt die Geschichte jetzt hier so enden wie die meisten. Die sind in der Karibik und dann hörst du nie wieder was. Und dann taucht er einfach auf und ist im Packeis mit dem Huhn. Das ist jeden Tag irgendwie und seitdem man den verfolgt, geht das immer weiter und jedes Mal denkst du so, das gibt's doch gar nicht. Also das ist wirklich, das ist outstanding, dieser Typ. Und jetzt fährt er
fährt er Ultim.
Genau. Ich sag dir, der überholt noch irgendwie, weiß nicht, auf dem Pedal angetriebenen Wassermotorrad irgendwann, was Mini ist, hier Jan Kené auf Baluchon. Irgendwo. Also bei dem kann man sich, oder er ist der Erste, der zum Mond segelt. Und mit wem, der segelt jetzt Ultim, mit wem und auf was für
ein... Ja, mit gar keinem mehr. Segelt natürlich Ultim alleine und zwar gegen die Strömung, gegen die Windrichtungen, das heißt von Ost nach West, also das heißt um die Welt. Ja, haben wir schon gesagt, also Weltumsegelung, Ost-West-Richtung, erstes Kap, das er nehmen muss, ist Kap Horn und dann geht's eben quasi...
Taucht er wieder. Wie,
ja, wahrscheinlich wird er, also hoffentlich taucht er nicht, ne, weil da hat ja genau der Letzte, der das versucht hat, auf einem Meerrumpfboot, der hat genau dort getaucht, aber unbeabsichtigt. Der ist nämlich da gekentert, Yves Le Blévec, ist mit seinem Aktual-Trimaran, mit seinem ersten Aktual-Trimaran dort beim gleichen Rekordversuch vor Cap Horn gekentert. Und das Boot ist dann irgendwie aufgegeben worden. Und
hat aber noch keiner geschafft.
Er ist gerettet worden.
Bitte? Auf dem Multi hat das noch keiner geschafft, ne?
Bisher hat es noch keiner auf einem Multi geschafft. Und ja, es war ja lange Zeit, war ja die Cafari, war ja diejenige, die das alles richtig, die den Rekord gehalten hat. Und jetzt ist es, ach, jetzt fällt mir doch wieder glatt der Name nicht ein.
Und ich auch überlegt.
Der auch
gesiegt hat. Der Golden Globe auch gewonnen hat.
Der auch Golden Globe Race gewonnen hat, genau, das erste.
75.
Naja, kommt nachher wieder, kommt nachher. Aber jedenfalls zurückzukommen dann zu Guirec, also der hat hier wieder eine Sache vor, weil ihr müsst euch dieses Boot angucken, ne? Also da, natürlich hat dieses Boot gesegelt, seitdem es aufgegeben wurde von Actual. Das ist ja das Boot, das 2001 ist das, glaube ich, gebaut worden oder so. Und das ist uralt, aber es ist das Boot, mit dem Thomas Coville seinerzeit noch als mit Sodebo natürlich als Sponsor um die Welt gesegelt ist und diesen ersten tollen, fulminanten Rekord aufgestellt hat. Hand in einer Wahnsinnszeit um die Welt gesegelt. Wurde dann zwar später von Gabar gebrochen, aber egal. Also tatsächlich ist das genau dieses Boot, was in der Szene auf der einen Seite als sehr robust bezeichnet wird, aber auf der anderen Seite, hey, es ist 26 Jahre alt. Es ist uralt und es hat schon was weiß ich wie viel 100.000 Seemeilen gelockt, ja. Und und er ist da auf dieses Boot gestanden, hat beaufsichtigt, dass die neuen Sponsorenaufkleber draufkommen und hat dann angekündigt, seinem überraschten Shore-Team, das irgendwie zusammengewürfelt ist, anders kann man da nichts zu sagen, es ist zusammengewürfelt worden, dass er im August schon den ersten Probeschlag segeln wird, mal eben schnell alleine auf diesem Ultim rüber nach Brasilien. Um mal zu gucken, wie das ist so auf diesem Trimaran. Und dann ist er gefragt worden, ja, sag mal, überhaupt apropos, was hast denn du so für Erfahrung mit Multirumpfen, mit Multicock? Und dann sagt er, ja, er hätte doch glatt schon in seiner Jugendzeit Hobie mal gesegelt, er hätte den auch immer noch in seinem Garten stehen, aber er sei ziemlich zugewachsen. Also das sind seine Erfahrungen, tatsächlich auf diesem Boot. Und es gibt hier wirklich Leute, die ihm sehr, sehr, sehr wohlwollend gegenüberstehen sind und wirklich, also die ihn super finden, ja, aber die bei dieser Aktion schon mal anfangen, den Kopf zu schütteln, ne? Also muss man schon sagen, ist schon spannend. Im November soll es losgehen mit der Weltenumsegelung.
Okay. Wahnsinn, wie ist denn das in den französischen Medien nicht total breit getreten, weil hier wäre das wahrscheinlich ein Riesenthema, oder? Wenn einer mit der Vorgeschichte, oder wird er da nicht so erwähnt?
Doch, der wird schon, das wird als ein ganz normal, und das ist ja, ich bin ja jetzt ein bisschen aufgeregt, weil ich jetzt für deutsches Publikum rede.
Ja, okay.
In gewissem Sinne, weil für die Franzosen ist es, also, bis auf die eben erwähnten Kopfschüttler, für die meisten Franzosen ist es wieder ein neuer Typ, der da jetzt, ja, wieder irgendwie einen neuen Rekord aufstellen will. Ja, haben wir doch dauernd alleweil solche Typen. Und ja. Also das wird erwähnt. Es ist in allen Medien erwähnt worden, aber das ist auch das richtige Wort. Erwähnen. Mehr auch nicht. Nö, da wird keine Geschichte draus gebastelt.
Aber der muss ja wirklich völlig, also positiv irre sein. Also ich meine, das...
Aber ehrlich gesagt, ich finde, der ist ja eher so, wir haben ja eben über die Profisiegler gesprochen, und der ist ja eher, wie nennt man das, Profi-Abenteurer. Ich sehe sowas ja immer im Vergleich so an wie Wilfried Erdmann zum Beispiel, ne? Ich habe den auch mal, der ist ja am Anfang tolle Geschichten gemacht. Ich glaube, zum Schluss nachher, die Kunst von Wilfried Erdmann war ja auch, dem hat man das irgendwie abgenommen, dass er gesagt hat, mich treibt es da raus auf See. Aber im Endeffekt, was macht denn jemand, der so eine Weltumsegelung dann irgendwie gemacht hat? Denn dann schreibst du deine Bücher und dann kannst du da vielleicht ein paar Jahre von leben, wenn du es gut gemacht hast. Aber da muss irgendwie wieder was Neues kommen, über das du dann auch sprichst. Da gibt's ja ganz viele Menschen, die da eher ihre Themen, sei es auch mit dem Fahrrad um die Welt oder keine Ahnung. Also irgendwie so eine Superlative musst du ja finden.
Und ja, aber Endeffekt, das ist gar nicht ganz,
es ja.
Ich glaube, Wilfried Erdmann war genauso auch ein bisschen verrückt. Du musst verrückt sein. Ich meine, der ist zum Segeln gekommen, aber weil er mit dem Fahrrad in Indien war. Ne? Also auf der Rückreise hat er dann irgendwie
ohne Frage
Motissier kennengelernt. Also das, da musste schon wirklich, ich meine, das ist total positiv. Lustigerweise habe ich gestern noch ein Foto von Wilfried Erdmann gesehen, weil ich hatte gestern Jahrestag, ich habe den vor drei Jahren habe ich den das letzte Mal gesehen, bei einer Gartenparty eines gemeinsamen Freundes. Da saß er dann noch. Ich gestern ist mir, habe mir so, ach, so eine Google-Foto-Erinnerung, denke ich so, ach guck mal, das ist doch Wilfried und Astrid Erdmann sitzen da rum. Nee, aber der muss ja auch, der muss ja auch im positiven Sinne total irre gewesen sein, das immer wieder zu machen. Klar, irgendwann kommst du natürlich rein und sagst so, ja gut, das ist jetzt mein Beruf, irgendwie Touren zu machen, die irre sind für andere, und dann schreibe ich Bücher und lebe davon. Klar, du kannst ja nicht dann bei der Hamburg-Mannheimer anzufangen, wird irgendwann schwierig.
Wollte ich gerade sagen, und das ist jetzt mit dem Lebensstil von Gurek, heißt er, Gurek Sudi, ne? Der hat eben auch Gurek hat er schon wirklich gute Sachen gemacht, und genau das, wieso jetzt drüber reden will, und bei dem nimmt man das auch ab. Ich finde das ja, deshalb sage ich Wilfried, das war auch sein Erfolg. Man nimmt es ihm ab, ob er das jetzt wirklich alles immer so wollte. Ich finde, so als Gegenbeispiel muss man fast so ein bisschen leider, finde ich, sagen, eher Sedlacek, der, naja, der hat wirklich tolle Sachen am Anfang gemacht, die geile Geschichte vom Straßenbahnwagenfahrer auf See, und dann auch noch, ich fand auch seine Vonnie Globe-Geschichten, und danach wurde das alles irgendwie immer schwierig, das wurde nicht glaubwürdig, es ging so, das ist ja eher so eine Frage der Außendarstellung. Und dem Hohensegler, genau, und dem Hohensegler, den nimmst, das ist einfach cool, den nimmst du es irgendwie ab, aber ich glaube, dahinter steckt natürlich auch, er muss jetzt, vielleicht will der das, ich glaube auch, ich, der will es wahrscheinlich was Neues machen, aber im Endeffekt, der, weißt du, es gibt gar nicht mehr viele Sachen, die man jetzt, wo es überhaupt Aufmerksamkeit drauf lenken kann. Und diesen Rekord, ich meine, das ist ja jetzt wieder auf dem Papier, er muss ja nicht jetzt, wie Jules Verne-Rekord haben wir ja auch schon ganz viel, da muss ja immer das schnellste Boot, noch schneller, um diesen Rekord überhaupt irgendwie zu brechen, weil er ja ständig schon gebrochen wurde. Diesen Rekord, der liegt ja mehr oder weniger brach, weil er tritt ja quasi gegen ein Einrumpfboot an. Das heißt, jeder, der das wahrscheinlich schafft, mit so einem Ultim rumzukommen, und er ist ja schon um die Welt mit der Vendée gefahren, der wird auch diesen Rekord brechen. Das heißt, es ist echt tolles Projekt, hat er sich da ausgesucht, und da kann man sich noch ganz viel rausziehen, aber ja, ist einfach ein anderer Zugang, ne? Ist eher so ein Abenteurer-Zugang, und perfekt, dass es solche Typen da irgendwie gibt.
Also er ist eindeutig ein Getriebener. Das ist so ein richtiger Getriebener. Der will ja, also für mich war das am eindeutigsten ersichtlich, als er da diese Ruderei gemacht hat. Nachdem er von seiner Weltumsegelung zurückkommt und dann mehr oder weniger sich da gleich in dieses Ruderboot setzt und dann da über den Atlantik zweimal rudert, ja, nicht nur einmal hin und dann mit dem Flieger wieder zurück, nein, hin und zurück gerudert, ja. Drei Wochen lang hat man überhaupt gar nichts mehr von ihm gehört. Und das ist schon alles ganz, ganz speziell mit ihm, ne? Nur, wie du schon sagst, Carsten, der muss jetzt in Anführungszeichen nur rumkommen, dann wird er den Rekord brechen. Aber es geht ihm nicht um den Rekord. Das glaube ich nicht. Sondern es geht ihm wieder um diese Story einfach. Weil die Story, da ist einer, der hat zwar schon mal Vendée Globe mitgemacht und gar nicht so schlecht abgeschnitten. Und der setzt sich jetzt einfach mal auf einen Ultim und segelt den alleine gegen die vorherrschenden Windrichtungen um die Welt. Weil du musst wirklich gegen den Wind kacheln. Ich meine, wer jemals Erdmann damals bei seiner gegen den Wind Weltumsegelung gelesen hat, das ist permanentes Kreuzen. Also ist es mir vollkommen schleierhaft, wie man das überhaupt schaffen kann.
Permanentes Leiden ist es übrigens auch.
Ja, sowieso. Also mir ist das vollkommen schleierhaft, wie man das schaffen kann.
Ja, wobei permanentes Kreuzen, wissen wir ja auch, klar, hast du auch schon mal andere, wenn er das schlau macht oder so, du fährst natürlich ja nicht Southern Ocean dann ganz südlich runter, sondern fährst ein bisschen weiter nördlich, dann hast du dann ein bisschen andere, aber ich weiß, was du meinst, natürlich ist es viel härter und es dauert ja auch viel länger als eine normale eine Weltumsegelung, aber mit den heutigen, ich weiß, modernen Navigationsmitteln und mit der Geschwindigkeit eines solchen Trimarans sollte man eigentlich in der Lage sein, auch eben auch mal ein bisschen Rückenwind zu bekommen. Und Wilfried war eben nicht in der, der muss mit so einem lahmen Schiff, auch bei der, wie haben wir auch schon über, beim Golden Globe drüber gesprochen, da musst du einfach, dann bist du da und wenn dann irgendwie ein Tiefdrucksystem kommt, kannst du nicht einfach abbiegen und ich baller jetzt einfach ein paar Meilen außen rum, sondern das knallt halt über dich rüber. Das ist schon auch nochmal eine andere Dimension. Aber bei dieser Kiste weißt du eben nie, das ist für mich das Ding. Du weißt, die kippen halt um. Tremarane kippen um. Und
ja, der hat aber einen guten, den hat er bei unserem Partner Boat 24 gekauft. Da hätte ich Vertrauen zu. Ja. Wahrscheinlich macht er das deshalb, weißt du, der hat damals günstig bei Boat 24 ein Boot und mit Huhn war das Angebot. Dann hat er das wieder verkauft bei Boat 24, hat dann ein günstiges Ruderboot gekriegt und jetzt, so geht's so der Geschichte. Oder Mikro?
Ja, könnte sein. Ich glaube, Boot 24 hat keine Ruderboote auf ihrer Seite.
Aber ansonsten gab's dazu
Segelboote, also dann, ne, alle Größen, alles da und so weiter und so fort.
War wahrscheinlich ein Motorboot, umgebaut als Ruderboot, hat er dann gemacht. So. Machen wir doch diese tolle Geschichte. Ja, was müssen wir?
Ja, wo die erste Regatta jetzt stattfindet, soll man nicht tippen, wer gewinnt?
Welche, die Cup?
Ja, logisch.
Kurs de Cup.
Cups, hoch und runter.
Nein, nicht Cups, de Cup.
Da steht C-A-P-S, das ist Cups.
Ja, schon mal irgendwas davon gehört, dass Franzosen etwas schlucken am Ende.
Ja, das H zum Beispiel, das H. Oh. Das Ab, Cup. Meine Güte.
Boris Erman.
Erman, genau. Ja, also Sonntag geht das ja los. Da machen wir wieder einen Tracker drauf, ne? Also
2000 Seemeilen.
Naja, ist ganz schön lang, oder? Und wer gewinnt denn da? Ich gehe da auch gerade mal die Ergebnisliste. Ich finde ja, also mega spannend. Es wird ja auch jetzt interessant sein. Wir haben ja viel über Boris gesprochen. Wie segelt denn Malizia ohne Boris? Wenn die jetzt mit so riesem Abstand gewinnen, okay, dann freut sich das Malizia-Team.
Schwierig. Aber Carsten, die Ergebnisliste findest du jetzt noch nicht, weil es geht ja jetzt erst am Sonntag los. Ja, nee, du hast sie jetzt gerade gesagt. Du guckst auf die Ergebnisliste.
Ja, sehr schön. Das geht ja nicht. Ja, ich meine die Starterliste. Vielen Dank. Dankeschön. Gut.
Okay.
Wir sind hier im deutschen Podcast, ne? Ja, hast ja schon recht.
Ich fange an, weil irgendwann muss es ja mal klappen. Nicolas Levin.
Oh ja.
Den habe ich schon mal. Der hat übrigens. Also Team Holcim, PRB.
Ja.
Ich habe Nicolas Levin auch bei der Vendée auf 1 getippt, das hat nicht geklappt. Dann habe ich den, habe ich das Team rund um Rosi, glaube ich, auf 1 getippt bei dem Tore. Mhm. Ich muss den einfach einmal tippen, irgendwann wird er was gewinnen.
Also ich glaube, ja, besonders, du hast wahrscheinlich auch gesehen als Kenner, dass er sich Frank Camas an Bord geholt hat. Ist auch
natürlich,
der große Fan.
Meine Informationen nicht einfach so preisgeben bei dem Spiel.
Miko ist unser großer Fan von Frank, der kennt dich ja auch.
Das stimmt doch überhaupt gar nicht.
Bist du wohl.
Du bist derjenige, der immer wieder sagt, schreib doch mal endlich was über Frank wieder.
Da haben wir letztes Mal ewig drüber gesprochen, über Frank Camas.
Ja, okay, auf jeden Fall ist Frank, das ist eigentlich auch fast schon wieder mal traurig. Ich habe letztens auch wieder was gelesen über ihn, der hat ja, wir haben ja groß angekündigt, dass er seine eigene kann, der will ja wirklich nochmal, oder was heißt nochmal, selbst zur Vendée, der war ja America's Cup, alles mögliche, Little America's Cup, hoch und runter, Volvo Ocean Race Sieger, aber da kriegt bis jetzt, also hat glaube ich noch bis Juli hat er sich gegeben, hat er ein großes Team angekündigt mit Neubau, hat noch nicht die Kohle zusammen und jetzt muss er sich erstmal nochmal verdingen bei
gar nichts, oder?
Levin. Und ist, finde ich, fast schon ein bisschen traurig wieder, aber okay.
Dein Tipp, und? Carsten.
Was jetzt tippst du, Carsten?
Mein Tipp, soll ich Boris? Nein, Boris ist ja nicht dabei. Nee, das wäre. Ich tippe Elodie Bonafou.
Ist mal mutig. Das ist mutig. Ja.
Aber weil
obwohl das nicht daneben, die ist richtig gut, ne? Die ist richtig.
Ja, die
gut.
hat das neueste Schiff, wenn ihr wisst, ne? Die hat ja gerade neu gebaut.
Ja.
Ist übrigens, ich komme jetzt wieder durcheinander. Was ist denn das? Ach so, genau, die hat ein Schwesterschiff von Dallin. Das ist das Schwesterschiff von Dallin. Das von Massif. Ja,
Ja,
unbedingt.
Und sie hat jetzt nicht nur, okay, sie ist jetzt vielleicht, aber sie hat Jan Elias, ist einigen Malizia-Fans vielleicht auch schon bekannt, der ist ja Ocean Race mit Boris Herrmann gesegelt. Pascal Bidegori, da bin ich ein großer Fan von, der auch schon mehrfach Ocean Race gewonnen hat, auch mit Dongfeng und hoch und runter. Also das ist einer der besten, finde ich, Mokka-Leute, auch Navigatoren in dieser Szene. Gaston Morvan, weiß ich nicht so viel, aber ist, glaube ich, auch da aus der Szene, die jetzt so Mini und ja, noch nicht der große Name, aber jedenfalls, guck mal, die haben gar, ach doch, ich dachte gerade, die haben gar keine Frau dabei.
Elodie, was ist denn da der Sponsor? Association Petit Prince, also der kleine Prinz, was ist das denn?
Na, Quéguinier ist ja der Name sagt mir was.
Ach so, okay.
Das ist auf jeden Fall der große Sponsor, der auch ihre ganze Kampagne ausstattet.
Und der kleine Prinz, der Großsponsor.
Ja, der kleine Prinz, ich glaube, es sind wahrscheinlich wieder zwei Sponsoren, ne? Also Quéguinier ist, glaube ich, das ist eigentlich die ja schon auch ganz lange irgendwie bei Figaro dabei sind. Die Firma ist ein uralt Sponsor bei den in der Segelszene, in der französischen. Und der hat ihr die Treue da gehalten. Und
bevor Miku tippt, tippe ich, was Miku tippt.
Gut, okay. Sag es bitte.
Ich gebe zwei Tipps.
Entweder du hast doch schon getippt gerade.
Nein, bevor Miku tippt, der hat noch nicht getippt.
Du hast Lanvin gesagt.
Ja, aber bevor Miku tippt, tippe ich, was Miku tippt. Ich hätte zwei Möglichkeiten. Justin Metro oder Thomas Royon.
Also ich bin für den Co-Skipper Ambrogio Beccaria und für den Skipper Thomas Royon.
Das wundert mich jetzt bitte wahnsinnig.
Das wundert dich, ne? Oder wundert wahrscheinlich die gesamte Hörergemeinde hier.
Nee. Weil er beim Wasserlassen immer dein Boot segnet.
Ja, das musste ja kommen. Das musste ja kommen. Stimmt. Ich hab's in dem Moment, wo ich das Wort Wasserlassen gesagt habe, ich gedacht, oh shit, Steilpass, aber genau auf den Kopf.
Miku, dazu noch eine kurze Frage. Man segnet ja mit Weihwasser, ne? Nee, ich will das jetzt nicht weiterführen.
Also bitte lass es. Lass es einfach. Und ich wollte noch eins klarstellen, ja? Eure 35 Knoten mehr, die ihr mir am Anfang angehängt habt, das stimmt überhaupt gar nicht. Ach. Sondern ich bin 35 Seemeilen gesegelt auf einem Schlag mit untergroßem Spiel. Das war's. Ja, nichts 35 Knoten oder sonst irgendwie was. Vergesst es.
Moment mal, 35 Seemeilen bist du gesegelt. Und du hast gesagt, in einer Stunde bist du die gesegelt. Das ist 35 Knoten.
Das hat Carsten hinten reingerufen in einer Stunde. Jetzt erzähl mir jetzt nicht, wie man so Knoten errechnet. Bitte lass es, ja.
Seid mal jetzt nicht so albern.
Apropos
so,
Knoten, bevor wir jetzt beenden, die ganze Sache, nach einer Stunde 20. Ja. Miku, was mache ich morgen Abend? Wegen Knoten. Ich bin morgen Abend in Schilksee und helfe dem Feind Herrn Kemmling, seinen Fall zu knoten. Also ich spleiße ihn, oder was?
Ja. Ja.
Spleiße.
Wieso knotest du denn im Kemmling einen Fall?
Ja, weil er nicht, ich das nicht kann.
Weil er keine Knoten, der hat keinen Schleifenführerschein, gar nichts. Der kann nicht spleißen, der kann keine Schleife. Deshalb hat er aber Schuhe mit Klettbändern.
Der kann nur segeln, oder was? Echt?
Ja, ich muss Donnerstag Contender mal wieder segeln und bei richtig Ballermann und ich habe Angst, dass mein Fall reißt, ist oben angenagt und jetzt muss man das ja dann irgendwie zusammenspleißen, den Vorläufer und speisen kann ich nicht. Boah. Und dann hat Stefan gesagt, kann ich, mache ich.
Morgen
treffen wir uns, 19 Uhr.
Kiel.de, das bin ich.
Ja, Spleißdienst.
Wir sehen uns oder hören uns in zwei Wochen.
Bist wehe, das reißt.
Bei
wehe,
das reißt. Ach so, wir machen.
Nein, da bin ich nicht dabei.
Okay.
Ja. In zwei Wochen fahre ich auf dem Rennrad quer durch Frankreich.
Aber du musst gleich, wenn ich, wir muss den Hörern sagen, wir verabschieden uns ja immer, sagen tschüss, tschüss. Carsten und ich sind immer noch in der Leitung danach. Miku ist immer weg. Du musst gleich mal drin bleiben, weil ich muss dir, um jetzt einen totalen geilen Cliffhanger zu machen für die Zuhörer, ich muss dir nämlich gleich was erzählen mit diesem Podcast, den wir da, dieses Special-Ding, was wir vorhaben, wo ich nicht drüber reden kann, was da vielleicht sein kann. Das sage ich dir jetzt gleich. Aber ich weiß es noch nicht.
Ja, wunderbar. Na? Hervorragend. Okay. Da freue ich mich ja schon richtig drauf.
In dem Sinne, liebe Zuhörer, ihr wisst, dass wir jetzt gleich heimlich sprechen. Aber wir sagen jetzt alle schön tschüss und dann reden wir weiter.
Au revoir.
Niemand
au revoir,
darf zuhören.
Au revoir.
Danke fürs Zuhören.
Bye.
Ciao, ciao.
Bye.
Segelreporter Imoka Spezial. Der Podcast mit Carsten Kemmling, Miku und Stefan Boden. präsentiert von boat24.com, die Bootsbörse mit über 33.000 Angeboten. www.boat24.com